Ich würde gerne am Anfang mit euch ein kleines Experiment machen und habe euch dafür ein paar Begriffe mitgebracht. Ich lese die mal vor. Bett, Ruhe, wach, müde, Traum, aufwachen, Nickerchen, Bettdecke, dösen, schlummern, schnarchen, dunkel, Friede, und gähnen. Okay, jetzt können wir die Begriffe wieder ausblenden. Und an der Stelle muss ich euch jetzt mal ein bisschen ablenken, damit ihr mal was anderes denkt. Was macht man, wenn man jemanden ablenken will? Man redet zum Beispiel über das Wetter. Man sieht es leider nicht. Und? Schön heute? Ist eigentlich komisch, ne, dass man gerne so den anderen fragt beim Telefonieren oder auch wenn man sich so trifft. Und wie ist das Wetter bei euch? Eigentlich eine komische Frage, oder? Könnte mir ja auch egal sein, wie das Wetter gerade im Urlaub eines anderen ist. Man hat so das Gefühl, wenn man nicht mehr weiß, worüber man reden soll, dann fragt man, und wie ist das Wetter bei euch? Das hat man ja sogar untersucht und festgestellt, ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass man nach dem Wetter sich erkundigt, weil halt die Stimmung, die Zufriedenheit vieler Menschen tatsächlich vom Wetter abhängig ist. Und vielleicht will man mit dieser Frage so ein bisschen rausbekommen, wie es dem anderen geht. Also ist das Wetter schlecht bei euch? Naja, bist du vielleicht auch ein bisschen gereizter und ist das Wetter toll? Dann geht es dir gut. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele gerne in den Süden fahren, weil da immer die Sonne scheint, in den Urlaub. Denn grundsätzlich hat man festgestellt, dass man nur ca. 5% des Tages tatsächlich sich im Freien aufhält. Also wenn man morgens aufwacht, ne, hat man eine Decke über dem Kopf und dann steigt man ins Auto, hat man wieder ein Dach über dem Kopf, dann geht man ins Büro, da hat man auch wieder eine Decke über dem Kopf, dann fährt man wieder nach Hause, da ist wahrscheinlich schon dunkel, dann hat man auch wieder eine Decke über dem Kopf. Kein Wunder, dass manche sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf. Also vielleicht ist das der Grund, warum wir uns manchmal nach dem Wetter erkundigen. Ne? Wie ist das Wetter bei euch? Um rauszukriegen, wie es dem anderen geht. Okay, genug Smalltalk, genug Ablenkung. Kommen wir nochmal zurück zu den Begriffen. Ich würde euch gerne mal vier Begriffe jetzt zeigen. Und ihr sagt mir mal, welcher Begriff von den vieren nicht auf der Liste stand. Benzin, ganz sicher? Gibt es noch jemanden, eine andere Meinung hat? Schlaf? Also vermutlich, gebt ihr recht, ja, also Benzin stand wirklich nicht drauf. Und vielleicht würde es jetzt den einen oder anderen wundern, wenn tatsächlich Schlaf auch nicht drauf stand. Also Dösen und Bett schon, wir können gerne nochmal die Folie zeigen. Also Schlaf steht nicht drauf. Aber, und das ist das Spannende, alle Begriffe, die hier stehen, haben etwas mit Schlaf zu tun. Und unser Gehirn, das trickst uns aus. Wir verknüpfen nämlich bestimmte Dinge miteinander, wenn wir aufgrund unserer Erfahrungen damit etwas mal zu tun hatten. Also, wenn wir selber mal etwas erlebt haben, was mit Schlaf zu tun hat, bestimmte Gefühle wir damit verbinden, dann verknüpfen wir diese Dinge, diese Emotionen, diese Erfahrungen aus unserem eigenen Leben mit anderen Dingen und haben das Gefühl, dass die auch dazugehören. Ihr kennt das Phänomen wahrscheinlich aus der Juristerei bei Richtern, wenn die Richter Zeugen nach ihren Erfahrungen fragen, dann entsteht ganz häufig das Phänomen, dass die Zeugen manchmal Kleinigkeiten erwähnen, die aber gar nicht in der Realität gewesen sind, weil sie bestimmte Erfahrungen mal in ähnlichen Situationen gemacht haben und diese Gefühle und diese Erlebnisse sie verknüpfen mit den anderen Dingen. Und das merken wir gar nicht. Und deswegen erscheint uns das tatsächlich als real, obwohl das eine Verknüpfung in unserem Gehirn ist mit anderen Erfahrungen, die wir mal gemacht haben. wenn wir so durch die Straßen unserer Stadt ziehen, erleben wir das eben auch. Also ich begegne irgendeiner Person und die erinnert mich an jemanden aufgrund seines Äußeren und dann habe ich das Gefühl, dass diese Person vielleicht einen ähnlichen Charakter hat, weil die mich an jemanden erinnert, der vielleicht so oder so war. Und je nachdem, wie die Erfahrung mit dieser Person äußerlich gewesen ist, finde ich dann denjenigen, diejenige sympathisch oder eben auch unsympathisch. Oder das passiert uns auch, wenn wir bestimmte Autos sehen, bestimmte Automarken. Dann machen wir uns direkt ein Bild von der Person, welches Image diese Person hat, vielleicht sogar welches Einkommen diese Person hat, obwohl wir die überhaupt nicht kennen. Aber wir verknüpfen halt mit dieser Automarke ein bestimmtes Image. Automatisch. Oder wenn wir zum Beispiel Früchte essen, dann wissen wir aus Erfahrung, wie diese Frucht schmeckt. Und das ist auch gut so, weil wenn sie nämlich nicht so schmeckt, wie erwartet, dann geht direkt das Alarmsystem an, oh, Vorsicht, vielleicht ist diese Frucht auch nicht mehr gut. Also wenn ich zum Beispiel Milch trinke und die Milch schmeckt sauer, dann weiß ich, oh nee, Milch darf nicht sauer schmecken. Wenn ich dagegen einen Joghurt esse und der schmeckt sauer, dann sage ich, ja, sauer ist richtig. Also das heißt, die Tatsache, dass etwas sauer schmeckt, bedeutet noch nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern nur meine Erfahrung, die ich damit auch noch automatisch verknüpfe, dass nämlich Milch nicht sauer schmecken darf, aber Joghurt sauer schmecken darf. Also was ich damit deutlich machen möchte, ist, dass es normal ist, dass wir mit bestimmten Dingen andere Dinge automatisch mit verknüpfen, aber es abhängig davon ist, was mal die Grundvoraussetzung war. Welche Erfahrungen ich in ähnlichen Situationen mit ähnlichen Themen mal gemacht habe. Und das hat Auswirkungen wiederum auf meine Empfindungen in der Gegenwart. Ihr kennt ja alle dieses klassische Beispiel, was man so oft erwähnt. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Und jetzt könnten wir alle, die wir hier sitzen, stundenlang darüber philosophieren, warum es gute Gründe dafür gibt, dass das nun halb voll oder halb leer ist. Und jeder hätte wahrscheinlich mit seinen Erfahrungen, mit denen er das verknüpft, auch irgendwie ein bisschen recht. Denn ja, es könnte ja halb leer oder auch halb voll sein. Spannend ist, dass ich der Einzige bin, der es wirklich weiß. Weil, um wirklich sagen zu können, ob das Glas nur halb voll oder halb leer ist, muss ich wissen, wie der Ursprung war, wie die Grundvoraussetzung gewesen ist. Also war das Glas vorher leer, dann ist es jetzt halb voll. War das Glas vorher voll, dann wäre es jetzt halb leer. Aber das kann ja nur ich wissen. Und als ich mir das Glas vorhin geholt habe, war das Glas leer. Deswegen ist es jetzt halb voll. Das kann nur ich wissen. Also diese Grundvoraussetzungen sind ganz entscheidend. Und wie häufig diskutieren wir über bestimmte Dinge in unserem Leben und bilden uns eine Meinung, wissen manchmal aber gar nicht, wie das Ding angefangen hat. Was vielleicht das Ursprungsmotiv war. Was vielleicht wirklich gesagt wurde. Wie die Zusammenhänge wirklich gewesen sind. Und weil das ein Phänomen ist bei uns Menschen, greift Jesus dieses Phänomen auf. Er erzählt eine Geschichte, wo es genau darum geht, dass die Grundvoraussetzungen sehr entscheidend sind dafür, welche Entscheidungen ich treffe und wie ich dann auch später mit den Entscheidungen klarkomme. Ich lese diese Geschichte mal vor. Da geht es nämlich um den Hausbau. Jesus sagt: Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Und jetzt vergleicht er das und sagt: Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach handelt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn dann ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm am Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Also, Jesus erzählt eine Geschichte vom Häuslebauen. Und eigentlich erzählt er zwei Geschichten. Er erzählt eine Geschichte von einem klugen Hausbauer und er erzählt eine Geschichte von einem dummen Hausbauer. Und beide haben erstmal etwas gemeinsam, denn beide bauen ein Haus. Und ich möchte das gerne mal übertragen, wir alle bauen unser Leben. Wir formen unseren Charakter, unsere Seele, unsere Persönlichkeit. Wir bauen unser Haus, wir bauen unser Leben auf. Und beim Aufbau unseres Lebens treffen wir Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben Folgen. Die haben Auswirkungen, die manchmal erst viel später sich zeigen, ob sie in die eine Richtung oder in die andere Richtung vielleicht besser oder schlechter gewesen wären. Und so ist das. Jede Verpflichtung, die ich im Leben eingehe, die prägt mich auch. Jede Freundschaft, die ich pflege, hat Auswirkungen auf meinen Charakter, auf die Dinge, wie ich die Welt sehe. Jede Fähigkeit, die ich fördere oder eben auch vernachlässige, auch das, was macht was mit mir, mit meiner Persönlichkeit. Jedes Versprechen, das ich jemandem gebe oder eben auch breche, nicht einhalte, auch das was macht was mit mir, mit meinem Charakter. In welche Richtung ich mich entwickle, ob man sich auf mich verlassen kann oder auch nicht. Und dann kommen Stürme, es kommen Probleme. Übrigens, die Stürme, die Probleme kommen bei beiden Häuslebauern. Sowohl bei dem, der auf Sand und bei dem, der auf Fels gebaut hat. Stürme kommen in unserem Leben. Probleme kommen in unserem Leben. Da kommen Schwierigkeiten, die uns angreifen, die uns belasten. Oberflächlichkeiten, manchmal Missverständnisse. Verletzungen, mit denen ich plötzlich umgehen muss. Und diese Stürme, die mich angreifen, die meine Seele angreifen, dann ist es entscheidend, ob ich eben zusammenbreche daran, zerbreche, oder ob ich ein Fundament habe, das mir hilft, damit umzugehen. Es auszuhalten, angemessen darauf zu reagieren. Und das ist tatsächlich abhängig von meiner inneren Haltung, von meinen inneren Werten, von meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, der sich im Laufe meines Lebens geformt hat. Sagen wir auch manchmal so in der Umgangssprache, wenn es drauf ankommt, dann merken wir, wie derjenige es wirklich meinte. Wenn es drauf ankommt, dann zeigt sich, ob das Haus stehen bleibt oder eben zusammenbricht. Und das ist abhängig von der Grundlage, von den Dingen, die mich in meinem tiefen Inneren geprägt haben. Aber grundsätzlich könnte man ja sagen, so ein Fundament, das ist ja nun nichts so Aufsehenerregendes. Wenn von euch jemand schon mal ein Haus gebaut hat und es dann fertig war und man so die ersten Freunde einlädt, dann kommt ja keiner auf die Idee und sagt, jetzt lass uns mal schnell in deinen Keller gehen, ich würde mir mal total gerne dein Fundament angucken. Macht ja keiner, da redet man nicht drüber, man sieht es ja noch nicht mal. Aber ja, immer wenn ich mindestens einmal im Jahr die Bilder im Fernsehen aus den USA zum Beispiel sehe, wenn die Hurricanes darüber fliegen und Häuser wirklich weg werden, dann erinnere ich mich daran, tatsächlich, wie entscheidend so ein Fundament ist. Wenn es drauf ankommt. Die Frage ist also, worauf baue ich denn mein Leben? Was ist denn die Grundlage, auf der ich mein Leben baue, auf den ich meinen Charakter entwickle? Wer oder was prägt mich? Auf welcher Grundlage in meinem Leben treffe ich Entscheidungen? Warum entscheide ich mich in Situationen so und in anderen anders? Warum mache ich das? Und Jesus weist zunächst darauf hin, auf etwas ganz Wichtiges, denn es ist entscheidend, sagt er. Es ist sehr entscheidend, ob du dein Leben auf Sand baust oder ob du es eben auf Fels baust. Es ist also sehr entscheidend, worauf ich mein Vertrauen setze. Ob ich mein Vertrauen auf etwas setze, was im Zweifelsfall standhält oder was im Zweifelsfall zusammenbricht. Und dann sagt Jesus etwas, was eigentlich nachvollziehbar ist. Er sagt, wer sein Leben auf Sand baut, also auf etwas, was im Zweifelsfall nicht hält, das ist dumm. Wisst ihr, was das Dumme an Dummen ist? Genau, die merken es nicht. Ja? Wenn Kinder etwas Dummes machen, dann fragen die Eltern, die Kinder immer das Gleiche. Warum? Warum musstest du ausgerechnet mit einem Edding die Wände bemalen? Warum musstet ihr ausprobieren, wer die längste Spaghetti in die Nasenlöcher des kleinen Bruders bekommt? Warum? Und wenn wir den Häuslebauer in dieser Geschichte fragen würden, dummer Mann, warum hast du dein Haus auf Sand gebaut? Dann würde der vermutlich sagen, das weiß ich nicht. Das ist leider passiert. War dumm. Jetzt weiß ich es auch. Weil es plant doch keiner absichtlich, dass sein Leben den Bach runtergeht. Das plant man doch nicht. Es gibt doch niemanden, der sagt, auch ich möchte nur so gerne so eine mittelmäßige Existenz haben. Ist doch keiner, der sagt, auch ich möchte gerne ein unzufriedener Mensch werden. Sowas passiert. Ich habe auch noch nie einen Architekten getroffen, der gesagt hat, oh Mensch, hier ist so ein richtig schöner sandiger Fleck. Lasst uns mal hier ein Haus bauen. Wenn so ein richtiger Sturm kommt, dann fliegt das Haus weg. Super, hier bauen wir. Sagt doch keiner. Aber es passiert. Es passiert, weil wir irgendwann mal Entscheidungen getroffen haben. Und die Entscheidungen haben Folgen. Die Entscheidungen haben Auswirkungen. Und manchmal später merken wir dann, das war dumm. Es war nicht gut, dass ich damals vielleicht mich so entschieden habe. Umso deutlicher wird, dass Jesus sagt, du musst gucken, ob deine Entscheidungen auf einem guten Fundament gebaut sind. Damit du später, wenn es drauf ankommt, es nicht bereust. Insofern glaube ich, es gibt gute Macht und es gibt böse Macht. Und wir alle haben Macht. Wir alle entscheiden aufgrund unseres Charakters, wie wir zum Beispiel mit Menschen umgehen. Und da habe ich Einfluss. Da habe ich gute Macht oder ich habe böse Macht. Mein Fundament entscheidet, wie ich mich verhalte. Mal ein Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren, ungefähr 25, da bin ich das erste Mal in meinem Leben innerhalb von Deutschland geflogen. Ich glaube, das war nach München oder nach Berlin. Und damals, also schon lange her, da gab es nicht nur in Fliegern kostenlos noch Tomatensaft, sondern da gab es in Fliegern noch was ganz Besonderes, nämlich Zeitschriften. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Und das waren hochwertige Zeitschriften. Der Spiegel, Focus, die Gala, der Playboy war sogar auch dabei. Und manchmal gab es die Zeitschriften am Gate in so einem Zeitungsständer. Da musste man aber zeitig da sein, sonst war da nichts mehr übrig. Also zumindest nicht die Zeitschriften mit Bildern, die waren dann weg. Dann saß man vielleicht noch mit einer Tageszeitung da, da haben aber alle drei Reihen irgendwas von gehabt. Manchmal hatte man auch Glück, dass diese Zeitschriften im Flieger verteilt wurden. Und manchmal hat man auch Pech und es gab gar keine Zeitschriften. Und ich hatte Pech. Am Gate gab es nichts mehr. War ich schon enttäuscht, dass ich mir keine Bilder angucken kann. Und ich sitze auf meinem Platz. Dann kommt die Stewardess rein mit so einem Stapel Zeitschriften im Arm. Und fing an, in den ersten Reihen die Zeitschriften zu verteilen. Hochwertig. Und sie kam so mit einem Lächeln so durch die Reihen und ich lächelte sie auch an und war so dabei, schon meine Hand auszustrecken. Da machte diese Stewardess plötzlich eine Handbewegung. Und diese Handbewegung hat mich mitten ins Herz getroffen. Also ich habe mich nicht verliebt, sondern die hat mich schmerzlich getroffen. Sie machte so. Und zog eine Gardine zwischen die erste und zweite Klasse. Ich saß nämlich direkt hinter der Business Class und ihr Lächeln verschwand in dem Moment, als sie mich sah und sie zog den Vorhang zu. Und ich wusste, ich bin draußen. Ich gehöre nicht dazu. Ich kriege keine Zeitschrift. Gute Macht, böse Macht. Ich entscheide durch meine Handlungsweisen, wie wir mit Menschen so klarkommen. Und alles Erstrebenswerte, alles, was wir uns irgendwie wünschen, wonach wir uns sehnen, all das Gute, wonach wir uns sehnen, das passiert nicht zufällig. Die dummen Sachen, die passieren. Aber all das Erstrebenswerte in unserem Leben, das passiert nie zufällig. Da muss ich was für tun. Das heißt, positive Veränderungen in unserem Leben, die passieren nicht zufällig. Positive Veränderungen in unserem Leben haben etwas mit meiner inneren Haltung zu tun. Und mit der inneren Haltung all der anderen Mitmenschen. Und ich verstehe heute, warum das die schwerste Aufgabe ist, die Gott sich gestellt hat. Nämlich, bei den Menschen ein neues Verständnis von Macht zu erzeugen. Das ist die schwerste Aufgabe von Gott, der Menschheit ein neues Verständnis von Macht beizubringen. Warum ist das so schwer? Weil diese positiven Veränderungen nur durch Vorbilder passieren, die das vorleben. Und das ist ein Prozess. Und das dauert lange. Und wir haben eben keine Geduld. Wir haben keine Geduld. Wenn mir jemand blöd kommt, mich unfair behandelt, ungerecht, vielleicht hinterm Rücken irgendwas behauptet über mich, böse Macht ich erlebe, dann wünsche ich mir, dass derjenige sofort sich aber ändert. Dass er so nie wieder mit mir redet. Dass er sich am besten entschuldigt und sagt, sorry, ab sofort bin ich immer nur noch lieb zu dir. Und manchmal würden wir am liebsten auch so reagieren und denjenigen schütteln und sagen, so machst du das nicht nochmal. Ich möchte, dass du ab sofort das so machst. Und dann kommt noch etwas Komisches in uns hervor. Wir haben den Eindruck, weil wir eben auch nicht geduldig sind, weil wir nicht begreifen, dass positive Veränderungen ein langer Prozess ist, üben wir mehr Druck aus und drohen Strafen an oder Konsequenzen. In der Hoffnung, dass mit noch mehr Gewaltandrohungen die Leute sich noch schneller positiv verändern. Obwohl wir doch genau wissen, dass Gewaltandrohungen niemals positive Veränderungen bringen. Es gibt eine schöne Formulierung, eine schöne Grundregel. Die heißt, die Mittel, die ich einsetze, um etwas zu erreichen, entscheiden auch, wo ich ankomme. Die Mittel, die ich einsetze, um etwas zu erreichen, entscheiden immer, wo ich ankomme. Ich habe eine schöne Episode von Mahatma Gandhi gelesen. Zu Gandhi kam eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Und sie sagte zu Gandhi: Gandhi, bitte bring meinem Sohn bei, dass er nicht mehr Süßigkeiten isst. Sorge dafür, dass mein Sohn aufhört mit Naschen. Gandhi sagte: Okay, komm bitte in einem Monat nochmal wieder. Boah, die Mutter war ein bisschen irritiert. Okay, aber sie war pünktlich nach einem Monat wieder da und fragte am Anfang erstmal Gandhi: Warum hast du mich damals eigentlich wieder weggeschickt und ich musste jetzt einen Monat warten? Daraufhin sagte Gandhi was ganz Entscheidendes. Ich brauchte erstmal 4 Wochen, um mir selbst das Naschen abzugewöhnen. Denn ich kann nicht einem anderen das Naschen ausreden, wenn ich das selbst noch mache. Ich kann nicht von jemandem etwas erwarten, das er machen soll, was ich mir gerne wünsche, wenn ich es selber nicht mache. Ich kann nicht erwarten, dass andere zu mir freundlich sind, dass andere mich fair behandeln und dass sie gerecht mit mir umgehen, wenn ich das selber nicht mache. Deswegen passiert positive Veränderung immer nur auf der Grundlage eines festen Fundaments. Und ich glaube, genau deshalb hat Gott so unendlich viel Geduld mit uns. Er hat so viel Geduld mit uns, weil er bereit ist zu warten, dass wir uns bekehren, dass wir anders werden, dass wir anders denken und uns anders verhalten. Und er weiß, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Deshalb hat Gott oft Geduld mit uns. Deshalb lässt Gott manchmal auch etwas zu, was vielleicht gar nicht so gut für uns ist. Aber weil wir es noch nicht erkannt haben oder weil unser Wille einfach noch stärker ist oder weil ich mir etwas so sehr wünsche, dass ich manche negative Auswirkungen einfach ausblende. Und Gott sagt, eigentlich ist das nicht klug, aber ich gehe auch diesen Weg mit dir. Gott hat Geduld. Und selbst dann, wenn es schiefgelaufen ist, dann hat Gott aufgrund seiner Geduld, ist er immer noch bereit, uns wieder zu vergeben. Und zu sagen, okay, ich begleite dich trotzdem weiter. Und aufgrund seiner Geduld ist er bereit, mir sogar zuzutrauen, dass ich es beim nächsten Mal besser mache. Und diese Geduld kann Jesus nur aufbringen, weil sein Wesen, sein Charakter auf dem Fundament Liebe steht. Das ist die Grundlage für all seine Entscheidungen. Und ich persönlich konnte mich lange nicht mit diesem Grundwesen von Jesus identifizieren. Vor allen Dingen als Kind nicht. Wenn ich die Geschichten gelesen habe, dass Menschen ungerecht behandelt wurden und unterdrückt wurden, dass die Armen irgendwie, wenn man über sie gelacht hat, dann hätte ich mir gewünscht, dass Jesus da eingreift und mal so richtig draufhaut. Und diese bösen Menschen, die diese böse Macht ausüben, dass man die mal so richtig verhaut, in die Leviten liest. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen geschämt dafür, dass Jesus dann so mit heiligen Sprüchen daherkam. Seid sanftmütig und barmherzig und habt euch alle lieb. Das war nicht cool. Ich hätte mir dann gewünscht, dass Jesus wie 007 ist. Wie James Bond, der clever ist und die Bösen bestraft und alle totschießt. Und dann der Held am Ende ist. Und irgendwie, seid ehrlich, wenn ihr einen Film anguckt, wir freuen uns, wenn dieser Böse am Ende endlich seine Strafe kriegt, dann fühlen wir uns gut. Und Jesus sagt, nein, was du sähst, wirst du ernten. Die Mittel, die du einsetzt, entscheiden, wo du ankommst. Und sähst du Gewalt, kommt Gewalt zurück. Und wir könnten das übertragen, diese Sichtweise auf verschiedenste Situationen, die wir auch heute aktuell, global erleben. Deshalb habe ich lange nicht den Sinn verstanden, wenn Jesus sagt, glücklich sind die geistig Armen, glücklich sind die, die gedemütigt werden, glücklich sind die, die ausgelacht werden. Ich wollte ja nicht zu denen gehören. Und ich habe mich gefragt, was soll denn bitte schön daran sein, ausgelacht zu werden? Was soll denn gut daran sein, der Vorteil daran sein, ein Gedemütigter zu sein? Heute sage ich, weil derjenige weiß, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Weil derjenige weiß, wie weh das Wehtun tut. Und hoffentlich führt diese Erfahrung dazu, dass ich das andere nicht antue. Spannend ist, dass Jesus diese Geschichte vom Häusle bauen mit einer Grundregel abschließt, die bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren hat. Und im Gegenteil, wenn wir manchmal nur so kleine Aussagen in unser gesellschaftliches Leben als Grundgesetz hätten, was damit so viel Positives verändern könnte. Spannend ist sogar, dass Jesus am Ende dieser Grundregel sagt, wenn ihr das tut, dann seid ihr nicht nur ein kluger Häuslebauer, weil das ein festes Fundament ist, sondern damit würdet ihr das ganze Gesetz und alle Propheten erfüllen. Wenn du dir alles vergisst, was hier drin steht, aber das merkst, erfüllst du alles, worum es mir geht. Und diese Regel, auch bekannt als die goldene Regel, heißt, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Der Volksmund hat daraus etwas gemacht, was es nicht trifft. Der Volksmund sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Das heißt ja nur, wenn ich nicht geschlagen werden will, dann schlage ich jemand anderen auch nicht. Also was du nicht willst, dass man dir tut, also ich will nicht geschlagen werden, das fügt auch keinem anderen zu, also schlage ich dich auch nicht. Das heißt also, das ist nur eine Art der Vermeidung. Ich vermeide etwas. Aber Jesus spricht hier von was anderem. Das, was du willst, dass man dir tut, das mach als Vorbild erstmal bei den anderen. Das ist keine Vermeidung, sondern das ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Nämlich anderen genau das zu tun, was ich mir wünsche, wie sie sich auch mir gegenüber verhalten. Und wir brauchen mehr positive Vorbilder, die das vorleben, damit positive Veränderungen passieren können. Weil das ein langer Prozess ist. Weil das nicht von heute auf morgen passiert. Aber weil das letzten Endes das ist, wonach wir uns alle sehnen. Nach Frieden. Deshalb handelt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Dafür würde ich gerne beten. guter Vater im Himmel. Wir alle sehnen uns nach bestimmten Bedürfnissen. Wir alle haben Wünsche, Pläne. Und manchmal werden sie durch Dinge zerkreuzt, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Manchmal gibt es Menschen um uns herum, die unsere Pläne kaputt machen. Die unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte einfach nicht sehen. Vielleicht auf unseren Gefühlen sogar rumtrampeln. Und dann merken wir, dass wir am liebsten darauf auch mit Aggression reagieren würden, weil uns das wütend macht. Aber du zeigst uns durch deine Regeln, die du für unser Menschsein mitgegeben hast, wie es eigentlich funktionieren könnte, dass wir Frieden haben, indem wir andere genau so behandeln, wie wir es uns selber wünschen würden, dass man mit uns umgeht. Bitte hilf, dass wir uns dieses Fundament, das du mit Liebe zusammenfasst, dass wir uns das auch wieder zu eigen machen, dass wir uns immer wieder fragen, welche Auswirkungen hat mein Verhalten, mein Reden, mein Handeln? Und führt das zu etwas Gutem oder führt das zu etwas Bösem? Führt das dazu, dass wir besser miteinander klarkommen oder führt das eher dazu, dass wir uns noch mehr bekriegen? Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir darin Vorbilder sind, wirklich Nachfolger von dir. Und dass du uns vor allen Dingen dadurch auch die Erfahrung schenkst, dass der Umgang mit anderen, auch mit uns, besser wird. Dass wir freundlicher miteinander umgehen und dass wir diesen Frieden verspüren, nach dem wir uns alle so sehr sehnen. Amen.